Heute reden wir über ein Thema, das viele lieber ignorieren würden, aber genau deshalb reden wir drüber. Wir reden über Gebissdruck und, wie sollte es anders sein, auch Schmerzen. Und die Frage, die Frauke in ihrem neuen Paper stellt, was wäre, wenn Pferde Menschen wären? Die Antwort ist, sagen wir mal, unangenehm ehrlich. Wir haben das gerade auf Instagram schon so ein kleines bisschen angeteasert, denn die meisten Gebissdruckwerte, die wir aus Studien kennen, würden bei Menschen längst in den Bereich von Aua und zwar ganz schön doll viel Aua fallen. Frauke hat sich mal ganz neutral angeschaut, was im Pferdemaul tatsächlich ankommt, was da tatsächlich passiert und den Vergleich zu menschlichen Schmerzschwellen gezogen. Ich sag das jetzt mal so, wer nach dieser Folge immer noch glaubt, ein bisschen anlehnen oder mal so das Klassische, ein Ruck im Maul, schon steht der Gaul, der kriegt heute einen kleinen Realitäts-Check-up. Also einmal anschnallen und dann schauen wir uns das Thema Gebissdruck nicht nur aus Trainingssicht an, sondern mit echter Evidenz. Ganz ehrlich, ganz ohne Drama, aber eben auch ohne Wegschauen. Ich wünsche euch ganz viel Freude, ganz viel Erkenntnis beim Zuhören und bin gespannt, was ihr nachher erzählt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Equidemia Podcast. Heute habe ich jemanden zu Gast, die wissenschaftlich scharf denkt und gleichzeitig genau die unbequemen Fragen stellt, denen der Reitsport ganz gern ausweicht. Professor Dr. Frauke Musial. Herzlich willkommen im Podcast, Frauke. Ich freue mich sehr, dass du mal wieder bei uns bist.
Ja, liebe Selina, erstmal herzlichen Dank für die Einladung, der ich natürlich sehr, sehr gerne nachgekommen bin. Wir haben das ja schon länger geplant.
Genau.
Und also auch herzlichen Dank für die grandiose Einleitung. Ich muss vielleicht was zum Professor sagen. Ich bin ja ausnahmsweise mal ausnahmsweise, wenn man deine Gäste ansieht, kein Professor für Pferdeforschung, sondern tatsächlich im Humanbereich tätig. Aber ich habe eine Professur für Gesundheitsversorgungsforschung, alternative Behandlung. Aber mein Spezialgebiet ist nicht pharmakologische Therapien zur Behandlung von Schmerzen.
Ja.
Nicht? Und das heißt, mein Hintergrund ist doch sehr neurophysiologisch, neurobiologisch und vor allen Dingen bin ich Experte für Schmerz und Schmerzwahrnehmung. Ist vielleicht ganz wichtig für das Thema, was wir heute diskutieren. Und im Grunde war das mal ein Hobby. Also man glaubt es kaum, aber das
was,
hat ja
Schmerz
mal als,
ist ein Schmerz als Hobby?
Nee, nicht Schmerz, aber das mit den Pferden war mal ein Hobby. Also. Und dann ist es etwas eskaliert.
Ist es ein bisschen eskaliert und genau da würde ich ganz gerne in die Story mit dir einsteigen. Denn wie kommt man denn eigentlich auf die Idee, Gebissdruck beim Pferd mit menschlichen Schmerzschwellen zu vergleichen?
Das war genial. Hast
du so einen Moment? Ja, das ist schon ein bisschen klug, ne? Also jetzt kenne ich dich glücklicherweise und weiß, dass menschliche Schmerzforschung eben dein Spezialgebiet ist. Aber ich glaube, die meisten würden jetzt nicht so auf diesen Switch kommen. Erzähl mal.
Ja, das ist tatsächlich eine längere Geschichte. Also ich bin ein Freund des gebisslosen Reitens, das muss ich schon sagen. Und ich hatte eben ja, jetzt habe ich kein reitbares Pferd mehr, aber ich hatte eben zwei Isländer. Einer ist gestorben, 23, einer ist in Rente. Und bei beiden hatte ich das Gefühl, die sind nicht sehr, also die mögen das Gebiss nicht. Und bei dem einen war es tatsächlich so, da hätte man jetzt Zähne ziehen müssen. Da habe ich gedacht, ach pappalapapp, da machen wir doch gebisslos. Ich habe mir damals gar nicht so viel dabei gedacht. Und beide haben darauf sehr, sehr gut reagiert. Also von daher war gebissloses Reiten oder gebisslose Zäumung für mich eigentlich relativ normal und ich fand es irgendwie auch netter. Und jetzt hat es ja aber in den letzten Jahren und vor allen Dingen in den letzten Monaten auch sehr, sehr viel Diskussion um Gebisse und dass Gebisse möglicherweise Schmerzen bereiten oder auch die Luft abschnüren und so weiter gegeben, gerade nach den Aufnahmen von Crispin. Und das Thema ist sicherlich in den letzten Jahren sehr, sehr viel virulenter geworden, als es das vor ein paar Jahren war, als ich auf gebisslos umgestiegen bin. Und ich habe ja mal Urlaub gemacht in diesem Jahr in Neuseeland bei einer Reiterfreundin und wir haben dann mal einen kleinen Abstecher zu ESI gemacht, zu Andrew McLean und seiner Arbeitsgruppe. die ich ja schon ein bisschen länger kenne. Und das war halt so nah, komme ich da nie wieder ran, als wenn ich in Neuseeland bin. Und da haben wir natürlich sofort uns verquatscht und haben über alle diese Skandale der letzten Monate diskutiert. Und hat Andrew mir die alles entscheidende Frage gestellt und gesagt, der wusste ja auch, dass ich eben Schmerzforscherin bin. Wir haben auch darüber gesprochen. Und dann hat er mir die alles entscheidende Frage gestellt. Glaubst du, dass man mit Gebiss reiten kann, ohne dass man Schmerzen verursacht? Und es war interessant. Da konnte ich nicht drauf antworten. Ich konnte diese total simple Frage, die aber doch sehr wichtig ist, konnte ich nicht beantworten. Jedenfalls nicht da. Und dann haben wir da noch länger weiter drüber diskutiert und ich habe nicht wirklich eine Idee gefunden. Ich habe dann so überlegt, wie ist denn das eigentlich beim Menschen? Und als ich dann zurückkam, dann hat mich das wirklich verfolgt, muss ich sagen. Kann man das irgendwie beantworten? Und eigentlich ist es ja das, was ich jeden Tag im Labor messe, sind Schmerzschwellen, allerdings beim Menschen. Und wir benutzen ein Nest-Testsystem, Quantitative Sensory Testing, was so eine Testbatterie ist, die extrem etabliert ist. Die ist 2006, glaube ich, zusammengestellt worden vom Deutschen Netzwerk für neuropathischen Schmerz und ist auf der ganzen Welt verbreitet. Gibt hunderte von Publikationen dazu. Was es vor allen Dingen gibt, sind Normdaten von mehreren hundert Teilnehmern. Und da habe ich so gedacht, ja Mensch, gucken wir doch mal, wie sehen denn die Schmerzschwellen eigentlich bei Menschen aus und haben das ausgerechnet. Und ich habe dann in der Literatur geguckt, also es gibt ja dieses interessante Paper von Meller über Mouth Pain in Horses von 2020, wo er Drücke ausrechnet, Gebissdrücke ausrechnet und eine Modellrechnung aufmacht. Und dann habe ich mir sozusagen einen lieben Kollegen an Bord geholt, der wirklich ein ausgewiesener Schmerzforscher ist und besser in der Grundlagenforschung ist als ich, gesagt, komm, wir setzen uns mal zusammen und vergleichen das. Und so ist diese Idee zu diesem Paper entstanden. Na, weil es ist schon so, dass das, was man Nozizeption nennt, und das ist so die grundlegende Physiologie der Schmerzen, wird im Allgemeinen als sehr ähnlich angesehen zwischen allen Säugetieren. Es gibt sogar Leute, die sagen, alle Vertebraten, also alle Wirbeltiere, da ist die grundsätzliche Schmerzverarbeitung, die Physiologie der Schmerzverarbeitung ähnlich. Nur im Verhalten, also wie man mit Schmerzen umgeht, unterscheiden sich die einzelnen Tiere. Und da Tiere immer als Modell sozusagen für die Untersuchung des menschlichen Schmerzes herangezogen werden, haben wir gedacht, wir drehen den Spieß mal um. Wir nehmen jetzt mal den Menschen als Modelltier für das Pferd. Mhm. Und so ist diese Idee zu diesem Paper entstanden.
Großartige Idee. Ich würde dich bitten, in die einen oder anderen Satz noch mal ein kleines bisschen einzusteigen, denn ich bin mir nicht ganz sicher, ob die meisten unserer Hörer genauso tief im Thema sind wie wir beide. Wir haben das ja jetzt schon ein bisschen hin und her diskutiert und wir haben uns ja auch schon darüber unterhalten, als das Paper noch in the making war quasi. Weshalb ich persönlich das dann nochmal besonders tragisch fand, diese Diskussion über die No Blood Rule und so. Aber das ist eine andere Geschichte, da will ich gar nicht abschweifen. Aber du glaubst es oder nicht, der Name Andrew McLean ist jetzt nicht für jeden ein Begriff. Müssen wir einmal kurz einordnen, wer Andrew McLean ist und was die ESI und was die ISIS in dem Kontext da mit zu tun hat.
Ja, also die Andrew McLean hat ja ein Ausbildungsinstitut, macht auch Online-Kurse und so, und man kann dort eine Ausbildung machen, das ist Equitation Science International. Das hat auch
erstmal ein fantastischer Forscher auch, ne?
Ja, genau. Und das Interessante bei ihm ist ja Dr. Andrew McLean. Er hat selbst ganz viele Untersuchungen in Verhaltensforschung gemacht, vor allen Dingen an Elefanten. Er ist tatsächlich ein Biologe und Ethologe, der sich extrem gut in Lernpsychologie auskennt. Das hat man gar nicht so oft. Ist also ein Verhaltenswissenschaftler, der tatsächlich von der Verhaltensbeobachtung zur Lerntheorie gekommen ist und hat eben Lerntheorie bei Elefantentraining angewendet und ist von da erst aufs Pferdetraining gekommen. Es hat allerdings mit der ISES, mit der International Society for Equitation Science, erstmal nichts zu tun, außer dass er Gründungsmitglied war.
Ist. Also schon so ein kleines bisschen was. Genau. Wenn wir die Begriffe jetzt hier reinwerfen, müssen wir sie erklären. Genau.
Richtig. Also das sind schon zwei unabhängige Institutionen, völlig klar. Aber er war maßgeblich daran beteiligt, diese International Society for Equitation Science ins Leben zu rufen, mit seinem Doktorvater übrigens auch, dem McGreevy. Und die hat sich ja sehr entwickelt in den letzten Jahren.
Groß geworden, ja.
Ist sehr groß geworden. Und Equitation Science, also die Wissenschaft vom Reiten, ist ja auch sehr, sehr viel prominenter geworden. Also als ich, wann habe ich damit angefangen, mit diesem Science for Horse Lovers? Vor 6, 7 Jahren, da gab es noch gar nicht so viel. Und jetzt gibt es tatsächlich unheimlich viele Publikationen. Also da kommt richtig was zum Thema und das ist auch spannend, das mitzuerleben. Und ich bin halt, kenne halt über dieses Equitation Science International Programm, die Arbeitsgruppe. Und wie gesagt, dann hat sich das so ergeben.
Ja,
ich fahre mal ein paar Mal zu Besuch. Ich war gerade da.
Ja, genau. Ich war gerade in Neuseeland, dann fliege ich nochmal nach Australien.
Ich schaue mit 2 Stunden Flug weg.
Genau, das ist ja fast um die Ecke, da kann man aber eben rüber hüpfen. Dann hast du noch einen zweiten wichtigen Namen in dem Kontext hier reingeworfen, nämlich David Meller. Und genau, vielleicht magst du da noch mal ein paar Worte zu sagen.
Also David Meller hat eine Professur für Animal Welfare in Neuseeland, ist mittlerweile Professor Emeritus, aber es ist jemand, der sich sehr um Horse Welfare verdient gemacht hat. Und er ist auch derjenige, der das Five Domains Model übertragen hat auf Pferde und hat eben mehrere sehr wichtige Publikationen gemacht, die mittlerweile von 100.000 Leuten oder über 100.000 Leuten angeschaut wurden. Aber ich denke, du hast zum Thema Five Domain Models Model auch schon separat was gemacht.
Ja, absolut. Aber wir können ja nicht immer glauben. Also wir haben ja auch Andrew McLean schon hier im Podcast gehabt und so. Aber ich kann ja nicht immer glauben, dass alle die letzten 100 Folgen schon gehört haben.
Nein, nein, natürlich nicht. Aber worauf wir uns beziehen, ist, dass er eben ein sehr interessantes Paper geschrieben hat, Mouth Pain in Horses. Das ist auch in Animals erschienen, wo eben auch unsere Arbeit erschienen ist. 2020, Mellow. Und das ist sehr interessant, weil da erzählt er eben über die Physiologie im Pferdemaul sozusagen, erklärt auch, wie, jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein, was ich sage, wobei, also er erklärt, wie Zügelkräfte, das ist nämlich der Unterschied, im Pferdemaul wirken. Er macht eine Modellrechnung auf. Und also ich weiß jetzt nicht, inwieweit du möchtest, dass ich auf die technischen Details eingehe, also auf den Unterschied zum Beispiel zwischen Kraft und Druck, der extrem relevant für diese Diskussion ist, müsste man vielleicht nochmal drüber reden, aber er macht da eben eine Modellrechnung auf, weil das, was wir normalerweise messen können, sind eben nicht zwingend Drücke, sondern eben die Kräfte. Und auf dieser dieser Modellrechnung beruht dann unser Paper, was wir dann auch nach Animals geschickt haben. Aber seine Berechnungen sind die Grundlage für unsere Berechnungen. Und das ist vielleicht wichtig zu wissen. Dieses Paper ist sehr lesenswert. Es ist auch frei zugänglich. Man kann es sich runterladen. Ich muss dazu sagen, es ist allerdings nicht unbedingt trivial. Also man muss, glaube ich, schon ein bisschen Hintergrund in Physiologie haben. Er erklärt es allerdings sehr gut. Und ich finde, man muss auch nicht immer alles verstehen. Es ist auf jeden Fall lesenswert.
Genau, wir verlinken das dann immer ganz gerne in den Shownotes. Ja. Dann können die Hörer, wenn sie das möchten, entweder in den Shownotes oder über den Newsletter das nochmal nachlesen. Die meisten Paper sind ja frei verfügbar oder zumindest die Abstracts sind frei verfügbar, sodass man sich ganz gut orientieren kann. Ich versuche das hier nur so einfach runterzubrechen, dass man eben auch ohne, sich alle Grundlagen nochmal selber anzulesen, ganz gut folgen kann und zumindest eine grobe Idee mitnimmt. Dann darfst du bitte gerne noch mal einmal kurz erklären, was ist denn überhaupt eine Schmerzschwelle?
Genau. Also wir haben ja, wie gesagt, wir haben ja Standards oder wir haben Normdaten von Menschen und in unserem QST-System testen wir alles Mögliche aus. Wir testen auch Vibrationen aus. Und jetzt muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen.
Gerne.
In der Haut haben wir ja sehr viele verschiedene Messfühler. Die meisten davon sind mechanisch. Ne? Aber wir können auch Temperatur messen. Also unsere Haut kann Temperatur messen. Und vor allen Dingen kann sie auch Schmerzen messen. Und die Schmerzrezeptoren sind Rezeptoren, die haben eine relativ hohe Schwelle. Also wenn die anspringen, hat man schon relativ viel Druck erfahren. Ne? Und wir messen zum Beispiel, und es gibt auch unterschiedliche Schmerzwahrnehmungen, es gibt zum Beispiel einen scharfen Schmerz oder eben einen dumpfen Schmerz. Und wir haben ein Instrument, mit dem wir eben Druckschmerzschwellen bestimmen, das ist das Algometer. Wir haben das ja auch in deinem Schmerzworkshop da gehabt, dann durften alle mal die Drücke, die Herr Meller ausgerechnet hat, ausprobieren an sich. Und da haben wir schon festgestellt, dass die relativ hoch liegen. Ne? Und wenn wir unsere Normdaten angucken, und eben da die Mittelwerte, die sind nach Alter und Geschlecht getrennt und wir haben die einfach mal zusammengezogen, dann kommt man eben auf mittlere Druckwerte für den Menschen, die, also ein Mensch, der jetzt keine Schmerzerkrankung hat, hat für bestimmte Orte, also zum Beispiel fürs Gesicht, für die Hand und für den Fuß. Wobei das Gesicht wahrscheinlich das Relevanteste ist. Das ist sozusagen der Hintergrund meiner Arbeit. Also ich habe Zugriff auf diese Daten, mit denen arbeiten wir auch quasi täglich. Ne? Wir gucken, liegen Patienten zum Beispiel überhalb dieser Normwerte? Reagieren die anders als Gesunde? Haben die niedrigere Schmerzschwellen? Und da wir, genau, und jetzt muss ich aber, glaube ich, ein bisschen ausholen. Druck ist etwas anderes als Kraft. Und es sind in den letzten Jahren relativ viele Arbeiten erschienen, die Kräfte an was immer man auf den Kopf sozusagen macht, ne, an den Zaumzeugen gemessen, ne, die Kräfte hinter den Ohren am Nacken oder die Kräfte, die seitlichen Kräfte, die da wirken und natürlich auch Zügelkräfte. Das Problem ist aber, dass Kraft noch nicht gleich Druck ist. Aber Druck ist das, was den Schmerz auslöst. Kraft kann ja auch sein, ich ziehe an etwas. Ne? Und Druck ist definiert als Kraft pro Fläche. Und deswegen ist es so kompliziert. Letztendlich kann man nicht einfach aus den gemessenen Zügelkräften schließen, was an Druck im Maul entsteht. Ne? Und da kommt ein gewisser Unsicherheitsfaktor rein. Wie kann man sich das vorstellen? Also Gewicht ist zum Beispiel eine Kraft. Ne? Also nur, wenn man unter Gravitation lebt, aber hier auf der Erde ist Gewicht eine Kraft. Und das kann man dann ausrechnen. Also ich glaube, ein gutes Beispiel, um zu verstehen, worum es geht, ist 70 Kilogramm Frau, ne? Tritt einem auf den Fuß. Einmal in Sneakers und einmal auf High Heels.
In High Heels, ja, genau. Okay.
Wenn wir jetzt 70 Kilogramm pro Quadratzentimeter haben, also die High Heels, ist das eine echt andere Nummer, als wenn wir sozusagen 70 Kilo auf 10 Quadratzentimeter haben. Klar. Das ist aber der Druck, ne? Der Druck ist eine Kraft pro Fläche. Und jetzt kann es, wenn ich mir den Zügelzug angucke, kann ja derselbe Zügelzug bei unterschiedlichen Gebissen, je nachdem, wie viel Auflagefläche die haben und wo die aufliegen, unterschiedliche Drücke erzeugen. Aber Druck ist das, was auf dem Gewebe Schmerz macht und nicht zwingend der Zug am Zügel. Ne, und Mellers Berechnungen gehen eben davon aus, dass er sagt, das Gebiss liegt sozusagen in dem Bereich auf dem Gaumen zwischen den Zähnen und hat eine Fläche, die noch kleiner ist als ein Quadratzentimeter. Und dann kommt er natürlich bei demselben Zügelzug auf einen relativ hohen Druckwert auf dieser
hohe
Fläche.
Spitzen, ja.
Hohe Spitzen. Der hat irgendwie was, das ist ein halber Quadratzentimeter ausgerechnet dafür. Wenn man jetzt sagt, die Zunge liegt dazwischen, dann, ne, kann das etwas weicher aussehen. Ne, wenn man sagt, man hat ein Snuffle-Bridle, was sozusagen so eine Spitze bildet und dann oben gegen den Gaumen drückt und dann hat das Pferd auch noch einen Nasenriemen und kann den Mund nicht aufmachen, ist es möglicherweise noch schlimmer, als der Meller, was der Meller ausrechnet. Ne, dann haben wir möglicherweise noch eine kleinere Fläche.
Das heißt, es gibt da eine gewisse Varianz drin. Richtig. Und es ist nicht so richtig die eine Wahrheit, aber es gibt uns schon wichtige Tendenzen.
Richtig. Und der Punkt ist, also ich glaube, dass wir haben jetzt einfach mal die Berechnung von Meller genommen als Grundlage, weil die ist publiziert. Also nicht über 60.000 Leute haben sich das Paper angeguckt. Wenn das jetzt völlig unrealistisch wäre, glaube ich, hätte es da schon Reaktionen drauf gegeben. Und es ist halt gepeer-reviewed und so weiter. Und ich denke schon, dass wir möchten ja, dass das Gebiss eben in diesem Raum zwischen den Zähnen liegt. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn ein Gebiss nicht gut angepasst ist und es klopft gegen die Zähne, hat man wahrscheinlich ist das noch empfindlicher.
Da habe ich nochmal eine ganz andere Geschichte da drin.
Ja. Richtig. Ne? Also das ist jetzt unter der Vorstellung ein gut angepasstes Gebiss. Das muss ja nicht so sein.
Ein gut angepasstes Gebiss, was nicht übermäßig
sich bewegt oder rutscht oder gegen die Zähne klopft. Und da haben wir jetzt mal wirklich die Hebelwirkung von irgendwelchen Verlängerungen rausgelassen. Also darüber reden wir gar nicht. Und da stellt man schon fest, dass also nur die, und das ist eben der Tenor unseres Papers, wir haben dann einfach mal diese Sachen, die er ausgerechnet hat, gegen das, was wir an Schmerzschwellen bei Menschen kennen, gegeneinander aufgetragen und haben festgestellt, dass die Drücke zum Teil exorbitant sind, die da entstehen auf den Gaumen. Es gibt auch Drücke, die liegen unterhalb, wenn zum Beispiel am losen Zügel oder der untere Bereich der mittleren Drücke, die er ausgerechnet hat. Aber die Maximaldrücke liegen alle weit oberhalb der menschlichen Schmerzschwellen. Und soweit zum Teil so extrem, dass man sie in einem Versuch am Menschen nicht durch eine Ethikkommission bekommen würde.
Das finde ich schon spannend. Ich kann mich an die Schmerzmessungen hier vor Ort mit deinem Equipment erinnern. Und da haben wir ja schon festgestellt, ich bin auf jeden Fall ein Chicken. Ich war so bei den ganz unteren schon, wo ich gesagt habe, das finde ich jetzt nicht so nice. Und wenn man sich die Grafik auch anguckt, die du da aufbereitet hast mit den Vergleichen zwischen Schmerz, ja, Schmerzschwelle, Mensch fährt und diesen Druckspitzen da drin, das war schon deutlich beeindruckend.
Ja, ich muss zugeben, wir waren auch ein bisschen erschrocken, als wir das mal so gegeneinander aufgetragen haben. Ich sag mal so, die Ethikkommission in der einen anderen Vergleichsstudie, die wir heranziehen, ne, wo wir uns so ein bisschen die Stimulus-Response-Funktion angucken, also nach dem Motto, wie schnell steigt das eigentlich an mit den Schmerzen zwischen Mensch und Pferd, wo wir also nicht selbst gemessen haben, sondern auch wieder die dritte, das ist im Grunde eine Unübersichtsarbeit, eine Literaturarbeit, die wir gemacht haben. Wir haben eben unsere Werte genommen und die mit der Literatur verfügbaren Werte zu Pferden verglichen. Die Ethikkommission hat in dieser einen Studie gesagt, also 1500 Kilopascal. Kilopascal ist auch nur eine Größe, die eben Druck pro Fläche, also Masse pro Fläche beschreibt. Bei 1500 ist Schluss, weil da gehen wir davon aus, dass Gewebe untergeht. Na, und die höchsten Drücke, die Meller da ausrechnet, liegen weit darüber. Die liegen ja fast bei 4000 Kilopascal. Und das passt im Grunde auch mit der Literatur zusammen, dass also es gibt ja eine Reihe von Papers, die zeigen, dass es Läsionen genau an dieser Stelle gibt, in dem Raum zwischen den Zähnen, ne, dass da Blutungen entstehen, dass da Entzündungen entstehen, dass sogar Veränderungen im Kiefer entstehen.
Im Kiefer entstehen, ne? Ja. Das ist ja, glaube ich, eins der Paper, was viel Furore gemacht hat, auch in den letzten Jahren von den Finnen.
Richtig, und das war die Katitur Müller, glaube ich, die das publiziert hat.
Genau.
Und bis man Veränderungen im Knochen induziert, muss man wirklich schon ordentliche Drücke erzielen. Also da geht eigentlich erstmal die Haut kaputt. Das heißt, es passt, also selbst wenn wir jetzt echt geschluckt haben, als wir das uns mal so angeguckt haben, es passt natürlich schon ein bisschen ins Gesamtbild. Ne? Jetzt kann man natürlich argumentieren, wenn das so extreme Drücken sind, haben die Pferde ja auch extreme Schmerzen. Warum werden die nicht unkontrollierbar?
Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie ist das denn mit dem Schmerz? Also wir haben schon öfters diskutiert, Pferde haben keinen Schmerzlaut. Aber was ich halt immer wieder höre, ist, mein Pferd zeigt keinen Schmerz. Und das wird als Beweis genommen, da ist keiner, mein Pferd läuft doch.
Ja, also Pferde sind Fluchttiere. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Pferde sind ganz anders als andere Tiere, mit denen wir zusammenleben, als Hunde, Katzen und so weiter, die uns ja viel ähnlicher sind. Wenn die Schmerzen haben, fangen sie an zu jammern, so wie wir. Das können wir gut verstehen.
Und verkrabbeln sich ja auch ganz gern, ne? Verkrabbeln sich dann in der Ecke, ja.
Ja.
Und da würde ich gerne mit dir, einen kleinen Ausflug machen, warum das evolutionsbiologisch eben für Pferde Sinn macht, sich nicht in die Ecke zu verkrabbeln.
Ja, ich sag mal so, also da bin ich jetzt nicht die Einzige, die das so sieht, sondern das, Mel hat das auch weit und breit erklärt. Also man muss halt sehr deutlich unterscheiden zwischen der Schmerzdetektion, also der Schmerzschwelle sagen wir im Gemeinen, aber eigentlich ist das die Schmerzdetektionsschwelle. Also die Schwelle, wo die ersten Nozizeptoren, also die ersten Schmerzrezeptoren reagieren. Beim Reiten wird das auf Druck sein. Es ging natürlich auch chemische Regale, es geht Verbrennungen und so weiter, aber beim Reiten arbeiten wir sagen das ja, wir arbeiten mit Pressure Release. Nicht? Also beim Reiten arbeiten wir eigentlich immer mit Druck, also mit der Androhung, mit von Druckschmerz oder mit Druckschmerz, den wir dann nachgeben.
Ja, und in der Hoffnung, dass man dann wenigstens nachgibt, genau.
Ja, in der Hoffnung, dass man, also genau, also da kommen jetzt die praktischen Anwendungen, ist glaube ich nochmal ein neues Thema für einen neuen Podcast. Na, aber also damit hantieren wir. Ja. Das ist nicht die Schmerztoleranz. Ja? Schmerztoleranz ist, wie viel Schmerzen kann ich aushalten? Na, und da sagt man den Menschen, aber auch Hunden und so weiter nach, dass sie tatsächlich Schmerz sehr deutlich kommunizieren, weil sie sozial leben. Das tun Pferde natürlich auch. Aber weil sie Hilfe rekrutieren können dadurch. Bei Pferden als Fluchttier ist das natürlich so, wenn in einer Herde ein Tier Schmerzen zeigt, ist es das Erste, was die Wölfe umkreisen. Das heißt, es gibt einen ganz hohen evolutionsbiologischen Druck, Schmerzen so weit wie möglich zu unterdrücken, na, und einfach zu rennen. Und natürlich im Kampf-Fluchtverhalten, da spielen dann sicherlich auch Stresshormone eine Rolle, die ja Schmerzen unterdrücken und so weiter und so weiter. Damit hängt möglicherweise auch zusammen, dass Pferde keinen Schmerzlaut haben. Ne? Schmerzlaute bei Menschen oder bei anderen Tieren, die man untersucht hat, sind ja automatisch, kommen mit Schmerz zusammen. Das kann man fast nicht unterdrücken. Das heißt, es würde überhaupt keinen Sinn machen, die Evolution, wenn wir die Evolution jetzt mal als Person nehmen, als planende Person, wird überhaupt keinen Sinn machen, dem Pferden einen Schmerzlaut zu geben und sie dann zu zwingen, sie das zu unterdrücken. Haben Pferde keinen
Schmerzlaut. Das ist
Schmerzlaut.
Nicht so klug. Ja, ne? Und genau. Andere Fluchttiere ja auch nicht. Also Antilopen wüsste ich jetzt auch nicht,
Haben
dass
auch keinen.
die
Genau, richtig.
und alle, die da so reingehören, ja.
Jetzt kommt bei Pferden noch was dazu. Pferde haben nichts, mit dem sie sich verteidigen können. Die können mal treten. Aber Kühe zum Beispiel, also bovine Spezies, haben Hörner. Selbst Antilopen haben Hörner. Das heißt, die können im Zweifelfall noch kämpfen. Ein Pferd hat extrem wenig Chancen, wenn sie erstmal kämpfen müssen. Ne? Also das sind schon extreme Fluchttiere sozusagen. Das heißt, sie setzen alles auf Flucht. Das heißt, auch für sie selber ist es natürlich sehr, sehr notwendig, dass sie Schmerzen ganz stark unterdrücken können. Und zum Beispiel der Sapolsky hat, glaube ich, das Why Zebras Don't Get Ulcers in seinem Buch, und das ist sicher schon 20, 25 Jahre alt, hat er auch beschrieben, wie sowas funktioniert, warum Stresshormone zum Beispiel dazu beitragen, also gerade das Cortisol, dass man die deutlichen, dass man das Verletzungen im Anfang zumindest keine deutlichen Veränderungen zeigen, also weniger Schwellung zum Beispiel. Na, also die haben eine Physiologie, die sehr darauf abzielt, Schmerzen, Verletzungen und so weiter nicht zu zeigen. Na, und das hat einfach mit ihrer Lebensweise was zu tun und damit zu tun, dass das Tier, was das nicht mehr unterdrücken kann, was deutlich Schmerzen zeigt oder Verletzungen zeigt, das ist das Erste, was gefressen wird. Und es gibt sogar diese schöne Studie von Tovicia, meine ich, ist das, die zeigt, dass Pferde Schmerzen unterdrücken, wenn Caregivers kommen. Na, wenn Menschen kommen, um mit ihnen irgendwas zu machen und nach ihnen zu sehen,
Ah,
zeigen
das ist
sie
die
kein Schmerzverhalten.
McDonald's-Studie. Das ist die McDonald's-Studie 2018 zu McDonald's aus den USA irgendwo. Ja.
Ne, Tovicia, meine ich. Aber ist egal.
Vielleicht gibt es da zwei parallele Studien, aber die haben damals auch groß angelegt. Ich glaube, Zufallsbefund war das sogar. Die wollten eigentlich ein Schmerzethogramm machen. Haben sie hinterher auch gemacht.
Ja, die hatten Kameras in allen Boxen, genau, und haben dann festgestellt, also sobald da jemand den Raum betritt, unterdrücken die Schmerzen. Und die hatten richtig Schmerzen. Das waren Tiere, die behandelt und operiert waren und so weiter und so weiter.
Ja, und zwar im Durchschnitt von über 70% Schmerzunterdrückung. Das fand ich schon, das war eine krasse Nummer. Also, das hat mich schon mal einmal, da habe ich mich einmal auf den Boden gesetzt, als ich die gelesen habe. Das fand ich schon aufregend, ja.
Aber das ist eben die Antwort darauf, warum funktionieren Pferde, obwohl wir ihnen solche Schmerzen zufügen.
Ja, jetzt könnten wir natürlich noch diskutieren, dass es eine andere Situation ist, ob das Pferd in der Box steht in der Klinik, wie in diesem Studienkontext, oder ob das Pferd im Ring funktionieren muss. Aber der Mechanismus, der dahinter setzt, und das ist ja eigentlich dein Punkt, das ist derselbe.
Ist dasselbe. Ich bin übrigens nicht die Einzige, die das sagt. Also es gibt ja dieses schöne Video von Wilkins und anderen, genau, die diesen Brandbrief an die FEI geschrieben haben, wo sie sehr genau erklären, warum Pferde immer noch funktionieren, obwohl sie unter starken Schmerzen leiden. Das ist einfach in ihrem Repertoire drin. Ne, während Hunde sich zurückziehen, wenn sie verletzt sind, und Katzen auch irgendwie das Weite suchen, wenn sie verletzt sind, Pferde laufen, bis sie umfallen.
Ja,
Nicht, das
genau,
gehört
da.
einfach zu ihrem Verhaltensrepertoire.
Ja, genau, das hatten wir, glaube ich, Anfang des Jahres schon mal hier im Podcast auch und im Newsletter, als das aktuell rauskam. Das war ja auch sehr schön. Ich fand es gut aufgearbeitet. Gut aufgearbeitet. Haben Sie schön dargestellt. Ihr sagt sehr genau, wo sind die Chancen, wo sind die Grenzen jetzt der Datenlage? Wenn du jetzt bei Wünsch dir was wärst, jetzt kommt die Wunderfrage. Welche Studie würdest du sofort starten, um die nächste Lücke eigentlich zu schließen? Was machst du als nächstes? Wo geht dein Interesse hin?
Ja, als nächstes würde ich meine humanen Experimente gerne abarbeiten, damit ich mehr
Das ist
Zeit
immer
für
eine
mein
andere
Pferd habe.
Frage. Da sind wir nicht bei Wünsch dir was. Na, vielleicht doch.
Glaube, wenn wir Zeit haben, würde ich gerne noch einen Aspekt erwähnen, der, glaube ich, auch, also dieses Paper ist ja, oder dieses unserer Paper ist ja jetzt in 6 Wochen oder 5 Wochen 4.000 Mal angeschaut worden.
Das ist schon ganz
Genau,
gut,
und
ne?
das ist viel, und das hat echt Reaktionen hervorgerufen. Also Leute haben mich auch kontaktiert und so. Und es ist ja schon so, dass es ganz viele Leute gibt, die extrem pferdefreundlich sind und die sich auch um Gebiss, schon lange gebissloses Reiten propagieren und so weiter und so weiter. Und ich habe mich schon gewundert, warum dieses Paper so eingeschlagen hat, weil die Idee ist jetzt auch nicht so genial, die ist eigentlich naheliegend, wenn man Schmerzforschung macht.
Aber ich glaube, dass Schmerzforschung macht, genau.
Ja, gut. Aber ich glaube, dass ganz viele Leute sehr geschockt waren über diesen Vergleich. Und ich glaube, wir wissen viel theoretisch über Pferde, dass wir denen möglicherweise Schmerzen zufügen oder zumindest Schmerzen androhen, wenn wir Pressure Release machen. Aber ich glaube, die Dimension war nicht klar. Und das ist vielleicht sozusagen der springende Punkt in diesem Paper. Dazu möchte ich noch was sagen, was wir nicht aufgegriffen haben, einfach weil es zu kompliziert wird. Wenn wir bei Menschen Schmerzen messen, ist unser Hauptmaß die visuelle oder numerische Analogskala. Das heißt, wir fragen die, wie viele Schmerzen haben Sie denn von 0 bis 10? Ja, und also tut alles, was über 1 ist, Schmerzen, aber wir sagen so, bis 3 ist ab 3 wird es klinisch relevant. Ne? Und man weiß aus Studien zur Schmerzreduktion, also was weiß ich, über Medikamente oder so, dass der Unterschied von 4 auf 2 nicht derselbe ist wie zum Beispiel der von 8 auf 6 oder 5. Sondern der Unterschied in den, also das ist nicht linear. Selbst wenn wir denen das linear vorgeben, ist es so, je stärker der Schmerz wird, desto größer ist die Erleichterung, auch wenn sozusagen nur 2 Punkte, wenn es sozusagen nur 2 Punkte weniger sind. Und da, glaube ich, müssen wir in der Reiterei gucken. Fangen wir an unterhalb der Schmerzschwelle oder mit ganz wenig Schmerz und machen dann den Release. Das ist sicher weniger effektiv. Also wenn wir sozusagen schon bei 4, 5 anfangen, da kommt das Thema der Double Bridles ne, zum Tragen.
Jetzt müssen wir einmal kurz erklären, was ist ein Double Bridle? Da gibt es nämlich verschiedene, du sprichst von Kandare-Trense.
Richtig, ich spreche von dieser Kombination. Genau, die eben da auch Thema war in diesen Grand Prix
In der Blutong-Diskussion auch, ne?
Richtig, ja. Ganz genau. Mhm. Und das heißt, also was man vermuten kann, so viel Platz ist im Pferde vom Maul ja nicht, ne, ist, dass man da schon möglicherweise oberhalb der Schmerzschwelle anfängt. Deswegen kann man damit natürlich auch einen sehr starken Relief machen. Ne, wenn man sozusagen selbst bei feinen Regalen, feinen Signalen relativ schnell hochkommt. Also das ist, glaube ich, etwas, was man dringend im Hinterkopf behalten muss, dass diese Skala nicht linear ist. Ne? Das wäre mir noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Mhm. Und wenn du mich jetzt fragst, was man untersuchen sollte, dann glaube ich, wären diese Stimulus-Response-Sachen wären wirklich wichtig zu untersuchen. Das Problem ist, das kann man beim Pferd nur sehr, sehr schwer untersuchen. Also man kann es nur über bestimmte Verhaltensmaßen erkennen. Also man kann die ja nicht direkt fragen. Und das andere, was ich meine, was dringend untersucht werden müsste, ist, gerade im August ist ein tolles Paper erschienen. Die haben wirklich mit aufwendigster Technik am Zaumzeug Drücke gemessen. Mhm. Also die können auch alles auf Kilopascal umrechnen, weil sie nämlich die Fläche von ihrem Messstreifen haben. Die einzige Tabelle, wo sie die Drücke nicht umrechnen können, die Kräfte am Zügel nicht in Drücke umrechnen können, ist tatsächlich am Gebiss. Der Zügelzug. Mhm. Nicht? Und das ist das Problem, weil nämlich niemand weiß, wie sich die Gebisse im Mund verhalten, wenn man dran zieht, wenn man Kräfte ausübt. Nicht? Und das wäre etwas, das wäre, glaube ich, wirklich wichtig zu untersuchen, wie ist die Dynamik und die Mechanik der unterschiedlichen Gebisse im Maul, wenn man darauf Zügelkräfte ausübt, also wenn man am Zügel zieht. Das ist aber fast nicht zu untersuchen. Und das ist das Problem. Man könnte sagen, man geht ins MRT, aber das geht nicht, weil es Metall ist. Genau. Also MRT induziert sehr starke, das ist ein bildgebendes Verfahren, das über sehr starke Magnetfelder funktioniert. Und ich habe mal gesehen, wie jemand am MRT mit so einem Teilkasten vorbeigelaufen ist und dann lange Arme
wild kriegt. Werden. Das kann wild werden.
Und also das ist aber mal nicht das, wo wirklich Forschungsbedarf ist, sodass wir das ausrechnen können. Im Moment kennen wir die Kräfte. Wir können letztendlich den Druck nur hypothetisch irgendwie bestimmen. Und da hängt es halt wirklich von ab, was passiert eigentlich im Maul. Und da müsste im Moment die Forschung hingehen, dann könnte man die Drücke besser berechnen.
Und das wäre ein total spannendes Thema. Aber ich finde ja auch schon, dass das, was wir an den Zügelkräften messen, ist ja schon aufregend genug eigentlich, wenn man sich da mal so die Werte anguckt, auch, ne? Wie viel Kilo da drauf liegen.
Ja. Also wirklich, und jetzt mal, also genau, und das ist, glaube ich, auch noch ein Punkt, den wir in dem Paper durchaus betonen, ist, also gebissloses Reiten, das kann sein, je nach Zäumung, dass man da tatsächlich sehr viel tiefer anfängt und dass man sehr, sehr viel länger braucht oder sehr viel mehr Zug ausüben muss, bis man da an die Schmerzschwelle kommt, aber man kommt irgendwann an die Schmerzschwelle. Das ist das eine. Und dann sage ich mal, gebisslose Zäumungen, die mit einem sehr starken Hebel arbeiten, zum Beispiel im Hackamore, sind keineswegs besser, sondern da übt man auch extreme Kräfte dann wiederum auf den Nasenrücken aus. Na, also gebisslose Zäumungen sind für mich jetzt nicht zwingend direkt die Lösung. Man müsste dann wirklich auf die Zäumung selbst gucken, was die macht. Und je nachdem, welche Zäumung man da hat, hat man auch mit extremen Kräften und Drücken zu tun. Na, also ich selbst hab da, wie soll ich sagen, durchaus einen Conflict of Interest, weil ich gerne gebisslos reite, ne, aber habe auch ein bisschen einen Weg gehabt, bis ich zu einer gebisslosen Zäumung gekommen bin, wo ich denke, die sitzt gut, die rutscht nicht ins Auge und man hat aber genügend, man kann genügend klare Stimuli geben. Also im Prinzip würde ich sagen, gebisslos ist tatsächlich etwas, was man sich angucken kann, aber auch sehr differenziert. Und es ist auch gebisslose Zäumung, arbeiten mit Pressure Release. Und solange man Druck und Nachgeben damit arbeitet, hat man auch immer das Potenzial, Schmerzen zu induzieren.
Es hat keinen Freifahrtschein, wenn man sagt,
Nee,
wir arbeiten
genau
jetzt
richtig.
gebisslos und jetzt ist alles schön und jetzt sind wir pferdefreundlich. Das finde ich schön, dass du das in dem Kontext nochmal sagst. Denn ich muss immer so ein bisschen an meine Jahre in Schweden denken, wo wir die eine Hälfte der Pferde bekommen haben, die nur noch eine halbe Zunge hatten, wenn die aus dem Rennsport gekommen sind, und die andere Hälfte der Pferde die gebrochenen Nasenbeine hatten. Ich fand ich jetzt beides nicht so schön. Und ich mag auch die Pferde mit den Druckstellen und den entzündeten Nervenenden im Gesicht. Das ist, finde ich, schwierig anzugucken. Deswegen, ja, finde ich immer, wenn wir was Positives mitnehmen wollen, und eigentlich wollen wir ja positive Impulse setzen für die Pferde da draußen, für die Reitsportwelt da draußen, dann finde ich immer, dass man sagen kann, wir haben halt eine Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung, egal mit welchem Werkzeug wir umgehen. Und jede Stunde, die wir mit Schulung unserer Sensibilität und auch unserer Awareness dem Pferd gegenüber verbringen, ist sicherlich eine gute.
Ja, also ich muss auch sagen, die World Bitless Organization hat mich kontaktiert danach und
Ah.
mich sich explizit bedankt über die differenzierte Darstellung des
Schön.
gebisslosen Reitens.
Das finde ich aber schön.
Das fand ich, war ich, da war ich sehr beeindruckt. Also das Statement hat mir richtig gut gefallen. Und die sagten, und das ist so ein bisschen, das wäre so ein bisschen mein Punkt, ist sicherlich auch dein Punkt, die genau das sagten. Es ist ganz, im Grunde ist der Reiter und der Sitz das alles Entscheidende. Ne, ein Reiter, der sich eine gebisslose Zäumung hängt, weil er keine Balance hat, das ist keine Verbesserung. Ne, also das ist die andere Seite. Da bin ich jetzt nicht drauf eingegangen, weil ich finde, das ist wirklich nochmal ein ganz eigenes Thema. Aber
Auf
es
jeden
ist genau,
Fall.
wie du sagst, es ist kein Freifahrtschein. Das sahen die auch so. Und ich glaube, da müssen zwei Dinge einfach zusammenkommen. Ich glaube, wir sollten uns sehr bewusst sein, was wir da in der Hand haben. Nämlich mitunter ein Folterinstrument. Egal. Also auch in gewissen gebisslosen Konstruktionen ist es so. Und wir müssen vor allen Dingen auch an uns selbst als Reiter arbeiten, nicht, dass wir, wenn wir uns darauf einlassen, dass wir reiten und dieses, ne, dieses Tier in unserer Verantwortung sozusagen so behandeln oder ihm so etwas, ja, wird schwierig, das so auszudrücken, dass es nicht irgendwie böse klingt, denn ich möchte reiten, ich möchte das auch nicht aufgeben. Na, aber ich glaube, es wäre gut, sich einfach bewusst zu machen, und das war auch so ein bisschen unsere Idee mit dem Paper, was wäre eigentlich mit mir, wenn ich einer solchen Situation ausgeliefert würde und mich damit irgendwie zurechtfinden müsste. Na, also, dass wir vielleicht einfach so ein bisschen uns in die Lage des Pferdes hineinversetzen und so ein bisschen vorstellen, was das ist und alles dafür tun auf unserer Seite, auf der Seite des Reiters, dass wir das entsprechend verantwortungsvoll handeln können. Das wäre, glaube ich, so mein Appell dabei.
Das finde ich eine schöne Idee. Und dann können wir das eigentlich abschließen und so ganz hands-on sagen, was sind denn irgendwie erste realistische Schritte, die jeder von uns gehen kann? Also wir müssen ja gar nicht so hoch ansetzen und sagen, jetzt muss sich erstmal der Turniersport ändern oder jetzt müssen sich erstmal die Profireiter ändern, sondern was jeder von uns tun kann, da gäbe es ja so zwei, drei Sachen, glaube ich, die wir hier zum Schluss allen nochmal auch mit so einem kleinen Hoffnungsschimmer in die Zukunft ja, mitgeben können.
Also Andrew hat mich ja gefragt, glaubst du, dass es möglich ist, mit Gebiss zu reiten, ohne Pferdschmerzen zuzufügen? Und meine heutige Antwort ist ja. Nicht, aber der Zügel muss durchhängen und es sind minimale Drücke. Und dann bleibt man, wenn man den Menschen als Modell nimmt, unterhalb der Schmerzschwelle.
Und das Gebiss passt.
Und das Gebiss passt uns, also jetzt mal unter generell sehr, sehr günstigen Bedingungen. Das heißt, man sollte außer minimalen und ganz wenig Druck oder Kräfte am Zügel vermeiden. Das ist das eine. Dann natürlich auch, sobald das Pferd, man muss sich ja vorstellen, dieses Pressure Release ist negative Verstärkung. Das heißt, ich gebe einen unangenehmen Reiz, das Pferd macht das, was ich will, ne, und dann nehme ich den Reiz weg. Das heißt, der Release ist auch etwas, was sofort und prompt kommen muss, wenn ich mich entscheide, dieses Verfahren oder diese Methode einzusetzen. Und dazu gehört, dass meine Hände unabhängig sind, dass ich nicht sozusagen mich am Zügel festhalten muss, wenn ich auf dem Pferd sitze. Das ist die Minimalvoraussetzung. Das ist ganz wichtig. Also man kann schon unterhalb, wenn man jetzt das akzeptiert, dass die menschliche Schmerzschwelle im Gesicht das Modell ist, und viele spricht dafür, dann kann man darunter bleiben, wenn man minimale Züge am Zügel ausübt und oder die Zügel durchhängt.
Gut vorbereiten am Boden wäre jetzt noch so ein eine Herzensangelegenheit von mir, dass man schöne Signale aufbaut.
Signalreiten ist eine gute Alternative. Ja. Das ist völlig klar. Aber auf der Bodenarbeit ist es natürlich auch so. Man arbeitet auch nach Pressure Release.
Na klar, also, muss auch nachgeben, hilft nicht.
Genau.
Also muss man immer.
Genau das. Genau. Also das heißt, der Release, dass der zur richtigen Zeit kommt, ob man drauf sitzt oder ob man vom Boden arbeitet, um nicht den Druck erhöhen zu müssen, dass man also auf die kleinste Reaktion reagiert. Das ist Prinzip ist dasselbe, ob ich vom Boden arbeite oder ob ich oben drauf sitze.
Das ist natürlich absolut richtig. Meine Erfahrung ist, dass die Menschen oft weniger Angst haben, wenn sie mit den Füßen am Boden stehen. Dann kommen die schneller zum Nachgeben.
Das ist das eine. Sie können sich mehr aufs Pferd fokussieren. Und sie haben auch nicht das Balanceproblem, in den Zügel zu fallen.
Ja, ganz genau. Und dann müssen wir als Reitlehrer hast du ja fast keine Chance. Oder du hast ja als Pädagoge relativ chancenlos, wenn das Pferd am Boden nicht ausgebildet ist und der Reiter Angst hat. Also chancenlos. Wie willst du den Teufelskreis durchbrechen? Und deswegen breche ich immer eine Lanze für die Bodenarbeit. Und will immer
auf
sagen, Mensch,
Fall.
Gut vorbereiten. Gut vorbereiten ist die halbe Miete.
Auf jeden Fall. Und es ist auch so, also man kann natürlich auch auf Signalreit gehen, dass man am Boden bestimmte laute Worte oder so einübt. Ich habe das zum Beispiel mit einer Frau gemacht, weil ich bin ja bekanntermaßen Rollstuhlfahrer und eben nicht so toll im Sattel und habe gerne den ganz langen Zügel. Und Frau hier ist tatsächlich so ausgebildet gewesen, dass der auf Signale zum Beispiel angetrabt ist oder eben sehr, sehr gut auf Gewicht reagiert hat und so. Da haben wir viel Zeit mit verbracht, den so auszubilden.
Ja. Und das macht ja auch Freude. Eine Schülerin von mir hat kürzlich mir eine süße E-Mail geschrieben. Weißt du, am Ende des Tages ist doch völlig egal, was wir miteinander machen, solange wir kleine Erfolge feiern können. Und ob das jetzt die hohen Dressurlektionen ist oder das tiefere Verständnis. Und das fand ich nochmal richtig. Fand ich schön.
Das ist schön und vor allen Dingen, was ich auch ganz toll finde, ist, wenn man sich einmal darauf einlässt, teilen Pferde einem ja auch unfassbar viel mit.
Ja.
Ne? Und wenn das gut läuft, dann kriegt man ja auch mal, was weiß ich, irgendwie eine Nüstern ins Gesicht gedrückt oder man kriegt einmal durch die Haare geschnubbelt oder er schnaubt einfach ab und findet das irgendwie total gut, was man da gerade macht. Und das ist ja auch eine sehr, sehr schöne Rückmeldung, dass wir so ein bisschen darauf achten, dass das positiv wirkt. Das kann man übrigens relativ einfach machen, wenn man Pressure Release, also wenn man Negative Reinforcement mit positiver Verstärkung kombiniert. Ne? Also das Pferd hat es richtig gemacht, mal nachgegeben und man lobt es dafür und krault es. Das muss kein Leckerchen sein. Ne? Die meisten, gerade vom Boden, sind natürlich sehr empfänglich am Widerrist, aber gerne auch mal zwischen den Vorderbeinen oder am Bauch, wo sie sonst nicht hinkommen. Und da haben wir tatsächlich was an der Hand, womit wir ganz viel erreichen können. Weil Pferde sind sehr, sehr anfällig für Schmusen, für Kraulen, generell für Attachment. Das ein tolles anderes Thema ist, das hat auch eine biologische Grundlage, das ist C-Fiber Touch. Da gibt es tatsächlich ein eigenes neuronales System dafür, fürs Kuscheln. Und Pferde sind ausgeprägte Kuschler sozusagen, kuscheln ja auch untereinander. Ne? Also da haben wir tatsächlich etwas in der Hand, was man immer dabei hat. Man hat ja nicht immer ein Möhrchen dabei, aber seine Finger hat man immer dabei, wo man das kombinieren kann. Und dann kriegt auch das diese negative Verstärkung. Man nimmt was Unangenehmes weg und kriegt ja dann so eine emotionale Reaktion von puh.
Ja.
Die kann man dann kombinieren mit einer Reaktion, oh schön, mach weiter.
Ja.
Und hat sofort in dem Gesamtsetting im Training ein ganz anderes Vorzeichen gesetzt. Also kombinierte Verstärkung, bin ein absoluter Fan davon und versucht das, wann immer es möglich ist, einzubauen. Manchmal hat man eine Serie von negativen Verstärkungen, bevor man dann wirklich kraulen kann und da einen Moment zwischen ist, aber ich benutze das wirklich ganz, ganz häufig.
Sehr schön. Dann versuche ich das mal an der Stelle. Auf Englisch sagen wir immer, let's wrap that up. So auf Englisch, auf Deutsch.
Ja. Jetzt wollen wir das mal zusammenfassen.
Genau, wir fassen das mal zusammen. Am Zuziehen ist blöd, egal was vorne auf dem Kopf ist.
Ah ja, das ist nur eine Frage.
Und üben hilft immer. Üben hilft immer. Üben und Liebe hilft immer.
Genau, Liebe ist ganz wichtig.
Ja, Liebe und Entspannung würde immer helfen. Genau, dann wären wir wieder beim Five Domain Model. Mehr positive Interaktion als negative, das würden wir uns wünschen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Schluss an der Stelle. Wir haben immer so ein bisschen das Problem, dass wir zwei hoffnungslos überziehen, weil wir so viele Themen haben, über die wir reden
müssen. Das stimmt.
Aber ich befürchte, wir müssen dich einfach über kurz oder lang nochmal zurück in den Podcast einladen, wenn du nicht zu sehr in deiner Forschung eingespannt bist. Und dann machen wir das nächste Thema auf.
Sehr schön. Ich freue mich drauf. Ich finde das ein schönes Format. Und ja, wie du schon gesagt hast, wir verquatschen uns ja gerne mal immer über alle Themen.
Genau, richtig. Deswegen machen wir jetzt in diesem Sinne für heute an der Stelle Schluss. Für alle, die weiterlesen wollen, werden wir euch in den Shownotes natürlich verlinken, den Originallink zu dem Paper von dir und Thomas. Das Mellow Paper, auch das Five Domain Model ist ja Oldie but Goldie, der muss immer mit rein. Und wir verlinken euch auch nochmal den Vortrag von Bits Work Because They Hurt.
Ja.
Ist auch sehr sehenswert, finde ich. Schön zusammengefasst, kann man sich gut nochmal angucken. Und dann habt ihr erstmal was zu tun, bis wir das nächste Mal wieder da sind. Danke für heute und bis bald.
Viel Spaß beim Hören und bis bald.
Danke erstmal, dass du bis hierhin durchgehalten hast, dass du bis hierhin zugehört hast. Vielleicht hast du an der einen oder anderen Stelle mal das Pausetästchen gedrückt und kurz durchgearbeitet, geatmet. Vielleicht möchtest du auch nochmal zurückspulen. Und das kannst du natürlich jederzeit gerne machen. Wir haben euch ziemlich viel Material über den Newsletter noch zugespielt. Und ich bin wirklich, wirklich gespannt, was eure Erkenntnisse sind, was eure Gedanken zu dem Thema sind. Mich hat das tief bewegt die letzten Wochen. Wir haben das hier das erste Mal im Juli diskutiert und jetzt ist das Paper draußen und in der Zwischenzeit sind so viele Dinge passiert, wo ich mir immer gedacht habe, Mensch, wenn ihr wüsstet, was da kommt und wenn ihr wüsstet, wie die Datenlage aussieht, ich wünsche mir so sehr, dass der eine oder andere was dafür für sich mitnimmt. Auf der positiven Seite möchte ich nochmal sagen, üben hilft immer. Also wir können nur besser werden, wenn wir eben auch trainieren und wenn wir gute Anleitung dazu haben und wenn wir unseren Pferden Aufgaben stellen, die sie dann auch schaffen können, egal was für Aufgaben das sind. Ob das jetzt Scentwork ist, ob das Tricktraining ist, ob das Freiarbeit ist, ob das Bodenarbeit ist oder eben auch die gerittene Arbeit. Aber das Thema leistungsgemäße Belastung, das ist dann nochmal ein ganz wichtiges, weder unterfordern noch eben überfordern, sondern die goldene Mitte treffen. Wer Lust hat, kann sich ja dann auch nochmal den Online-Campus angucken, denn wir versuchen, oder das ist unser Ziel, mit Evidenz und Empathie für mehr schöne Stunden mit dem Pferd zu sorgen. Ich wünsche euch eine gute Woche und wir hören uns am nächsten Freitag mit dem Adventskalender hier schon wieder.